온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 412. Eigentlich sollte dieses Onda Info ein Special über Honduras werden. Doch zu Beginn gehen wir erstmal mit euch in eine Ausstellung zum Thema Verschwundene in Mexiko. Spuren der Erinnerung heißt die Ausstellung, die gerade in Berlin zu sehen ist. Ein mexikanischer Bildhauer und sein Künstlerkollektiv machen mit einer ungewöhnlichen Ausstellung auf die Verschwundenen und den Kampf der Angehörigen aufmerksam. Danach geht es aber wirklich nach Honduras. 16 Monate nach dem Mord an der Aktivistin Berta Cáceres sitzen 8 Verdächtige in Untersuchungshaft. Bald soll der Prozess beginnen. Doch ob der Mord und die Verstrickung der Auftraggeber wirklich aufgeklärt werden kann, ist zweifelhaft. Berta Cáceres und ihre Organisation COPIN hatten unter anderem gegen das Wasserkraftprojekt Agua Zarca gekämpft. Die umstrittene Betreiberfirma DESA hat nun angekündigt, die Arbeiten an dem Projekt einzustellen. In dem Zusammenhang soll es nun sogar Korruptionsermittlungen gegen Regierungsvertreter geben. Das ist ungewöhnlich, denn der herrschende Zirkel um Präsident Juan Orlando Hernández versucht alles, um seine Macht zu zementieren. Der Präsident selbst will im November wiedergewählt werden, obwohl das laut Verfassung eigentlich verboten ist. Eine ehemalige Richterin erklärt in unserem dritten Beitrag den repressiven Umbau der honduranischen Justiz. Alle Beiträge könnt ihr auch einzeln auf unserer Webseite anhören. Eine spannende halbe Stunde wünscht euch euer Onda Info Team.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Spuren der Erinnerung ist eine Ausstellung, die gerade in Berlin zu sehen ist. Im Fokus die mexikanischen Verschwundenen und die Suche ihrer Angehörigen. Mindestens 32.000 Menschen gelten seit 2007 als vermisst. Die einen werden von Kriminellen verschleppt, andere verschwinden, während sie sich in den Händen von Polizisten oder Soldaten befinden. Seit Jahren suchen die Angehörigen nach ihren Söhnen, Töchtern oder Geschwistern und fordern Aufklärung. Der mexikanische Bildhauer Alfredo López und sein Künstlerkollektiv machen nun mit einer ungewöhnlichen Ausstellung auf die Verschwundenen und den Kampf der Angehörigen aufmerksam.
Ahora, seas indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables.
Muttertag in Mexiko-Stadt. Mehrere Dutzend Männer und Frauen demonstrieren am 10. Mai 2013 in der mexikanischen Hauptstadt. Es ist einer der vielen Märsche, Protestcamps und anderen Aktionen, mit denen die Angehörigen von Verschwundenen Aufklärung einklagen. Sie wollen wissen, was mit ihren verschleppten Söhnen, Töchtern, Brüdern oder Schwestern passiert ist. Auch der mexikanische Künstler Alfredo López Casanova ist an diesem Tag auf der Straße.
Pues en la marcha del 2013 del 10 de mayo surgió como la idea de.
Auf der Demonstration entstand die Idee der Schuhe. Ich fragte mich, wie man den Schuhen derjenigen, die damit laufen, einen Sinn geben kann. Wer sie trägt, hinterlässt vom ersten Schritt an Spuren.
Seither sammeln López und sein Kollektiv die Stiefel, Turnschuhe oder Sandalen der Angehörigen. Schuhe, mit denen die Väter, Mütter oder Geschwister der Verschwundenen tausende von Kilometern gegangen sind, um ihre Liebsten zu finden. Auf die Sohlen gravieren die Künstler Sätze ein, die ihnen die Angehörigen geschrieben haben. Daraus entstand die Ausstellung Huellas de la Memoria, Spuren der Erinnerung. Gemeinsam mit grünen Kunstdrucken, die sie aus den Sohlen herstellen, bildet das Schuhwerk ein Ensemble, das seit dem 11. Juli in der Galerie Neurotitan des Berliner Kunstvereins Schwarzenberg zu sehen ist.
Also in der Mitte des Raumes hängen Schuhpaare. Und darunter sind die Fußabdrücke auf DIN A4-Format dargestellt, wo Texte drinstehen von den Menschen, die ihre Vermissten suchen. Und im linken Schuh ist dargestellt, wer sucht und Daten über den Suchenden. Und auf der rechten Seite, also im rechten Schuh sozusagen, im rechten Fußabdruck steht, was von dem Gesuchten wichtig ist, was von dem Vermissten wichtig zu wissen ist, wann er verschwunden ist.
Diese Schülerin aus dem Berliner Rheingau-Gymnasium ist eine der ersten Besucherinnen der Ausstellung. Am Tag nach der Eröffnung ist sie mit ihrem Grund- und Leistungskurs Spanisch in die Galerie gekommen. Ihre Mitschülerin Nina ist beeindruckt, als sie übersetzt und vorliest, was auf einem der Schuhe steht.
Mein Name ist Leonel Orozco García. Ich bin 8 Jahre alt. Mein Vater, Moisés Orozco, wurde am 22. Mai 2012 in Azpeitigan, Michoacán, festgenommen und ist seither verschwunden. Ich bin auf der Suche nach ihm, weil er mein Vater ist und weil wir ihn lieben.
El proyecto es este. Son aquí en la exposición hay 80 zapatos.
80 Schuhpaare hat der Künstler mit nach Europa gebracht. Den Schülerinnen und Schülern erklärt er den Hintergrund des Projekts. Offiziell gelten in Mexiko 32.000 Menschen als vermisst. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch weitaus höher liegen. Manche werden von Banden der organisierten Kriminalität verschleppt und gezwungen, für sie zu arbeiten. Andere verschwinden, während sie sich in den Händen von Polizisten oder Soldaten befinden. Immer wieder trifft es auch Journalisten, kritische Indigene oder Umweltschützer, die den Mächtigen im Weg stehen. Manchmal werden ihre Leichen in Massengräbern entdeckt, von vielen fehlt aber jede Spur.
Das Projekt Huellas de la Memoria spiegelt wie ein Porträt das Desaster in unserem Land wider, die humanitäre Krise, die wir erleben. Jahrelang wurde uns erklärt, alles sei bestens, es gebe kein Problem. Aber hier sind die Schuhe. Sie stehen physisch greifbar für jene, die ihre Verschwundenen suchen. Hier sind die Beweise, ihre Briefe, ihre Spuren. Das kann niemand leugnen.
Está el documento, está la carta, está el texto, están las huellas. Es como incuestionable.
Zunächst wurde die Ausstellung im Widerstandsmuseum in Mexiko-Stadt gezeigt. Seit März ist sie nun in Europa zu Gast. In London, Paris, Rom und anderen Städten. Und jetzt in Berlin. Warum, erklärt Annika Hirsekorn vom Kunstverein Schwarzenberg.
Also ich glaube einfach, dass die meisten wirklich nicht wissen, was für eine Dimension das Thema verschwinden lassen hat. Also wie viele Menschen wirklich verschwinden und was es auch bedeutet für die Gesellschaft. Und es ist sowieso nicht greifbar, es ist schwer, das in Worte zu fassen. Und ich fand, dass über die Installation, also über diese persönlichen Referenzen, das eigentlich ganz, ganz gut emotional transportiert werden kann. Das Thema.
Genau darum geht es auch Lopez, der sonst als Bildhauer tätig ist.
Die Ausstellung steht immer in Verbindung mit einer Anklage. Immer findet ein Forum statt, um über das Thema zu sprechen. Die Leute werden aufgerufen, sich dafür einzusetzen, dass das Verschwindenlassen im Land ein Ende hat.
Diese Verbrechen werden erst aufhören, wenn die Täter nicht weiterhin straffrei bleiben. Davon ist Lopez überzeugt. Deshalb freut er sich besonders darüber, dass die Ausstellung von Berlin nach Nürnberg weiterziehen wird. Der Stadt, in der die NS-Kriegsverbrecherprozesse stattfanden.
Una parada importante y simbólica en Nuremberg, por lo que significa Nuremberg históricamente.
Das ist ein symbolisch wichtiger Aufenthalt. Schließlich hat Nürnberg historische Bedeutung. So senden wir ein Signal, dass es eine juristische Verfolgung geben muss und die Verantwortlichen eingesperrt werden. Denn es gibt Verantwortliche. Solange sie nicht bestraft werden und es keine Gerechtigkeit gibt, wird das Verschwindenlassen nicht aufhören. Doch weder die föderale noch bundesstaatliche Regierungen haben ein Interesse daran, weil sie selbst im Drogengeschäft drinstecken.
Das Künstlerkollektiv arbeitet eng mit den Angehörigen zusammen. So auch mit der Honduranerin Ana Enamorado. Vor 7 Jahren ist ihr Sohn Oscar in Mexiko verschwunden. Seitdem sucht sie ihn und immer wieder musste sie erleben, wie die Behörden den Fall ignoriert haben. Enamorado hat die Spuren der Erinnerung in Frankreich und Italien begleitet.
Das Projekt hat uns sehr geholfen, auf das Verschwindenlassen aufmerksam zu machen. Wir wissen, wie schlimm das ist. Und wir wissen nicht, ob wir unsere Angehörigen jemals finden werden. Aber zumindest prangern wir an, was mit den Opfern, mit diesen nicht sichtbaren Menschen passiert. Niemand hat das vorher wahrgenommen.
Tatsächlich hatten die Berliner Schülerinnen und Schüler keine Vorstellung davon, wie groß das Problem des Verschwindenlassens in Mexiko ist. Auch ihr Lehrer ist beeindruckt.
Hier hat mich ganz besonders überrascht, dass die Praktiken, Leute verschwinden zu lassen, immer noch, auch während demokratischer Strukturen vorhanden sind.
Auch die Schülerin Nina bereut den Besuch in der Galerie Neurotitan nicht.
Ich würde die Ausstellung auch empfehlen, auch wenn man keine Vorkenntnisse hat, weil es sehr beeindruckend ist und man sich sehr schnell reinfinden kann, wenn man sich mit anderen identifizieren kann und ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist, quasi ein Angehöriger eines Verschwundenen zu sein und einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie schlimm es ist, quasi ein Familienmitglied zu verlieren, einfach weil die Regierung ihn quasi verschleppt, und das ist eine wirklich schwierige Sache. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen.
Am 2. März 2016 wurde Berta Cáceres in La Esperanza in Dibucá, Honduras, ermordet. Auftragskiller erschossen die weit über ihre Landesgrenzen hinaus bekannte Feministin, Menschenrechts- und Umweltaktivistin und Anführerin des Rates der indigenen Völker von Honduras, COPIN. Mehr als 16 Monate sind seitdem vergangen. 8 Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Mitte Juni, vor gut einem Monat, verkündete die Staatsanwaltschaft nach einer Anhörung den Prozess gegen 4 von ihnen. Doch ist das wirklich eine Aufklärung der Tat? Fragt sich unsere Autorin Erika Harzer.
Desde el momento en que se conocieron los hechos, hemos activado todas las fuerzas de seguridad del Estado.
Es ist der Abend des 3. März 2016. In einer Fernsehansprache beteuert der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández, dass alle vorhandenen staatlichen Sicherheitskräfte für die Ermittlungen im Einsatz seien.
Damit diese Tat nicht ungestraft bleibt.
Die Tat, der Mord an der Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres einen Tag zuvor. Mehr als 16 Monate sind seitdem vergangen. 8 Personen sind in Untersuchungshaft, denen Beteiligung am Mord vorgeworfen wird. Mitte Juni, also vor rund einem Monat, verkündete die Staatsanwaltschaft, dass zunächst gegen 4 von ihnen der Prozess eröffnet werde. Bei den anderen steht die Vorverhandlung noch aus. Bei den Angeklagten handelt es sich um Sergio Rodriguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz-Chávez und Elvin Rappalo. Rodriguez war Geschäftsführer für Soziales und Umwelt und Bustillo ehemaliger Sicherheitschef der Firma Desarrollo Energético S.A., kurz DESA, der Betreiberfirma für das Wasserkraftwerk Aguasarca. Gegen dessen Bau auf indigenem Gemeindeland kämpfte Berta Cáceres als Anführerin von COPIN bis zu ihrer Ermordung. Mariano Díaz war Major der honduranischen Armee. Elvin Rappalo gilt als einer der Auftragskiller. Berta Zúñiga, Tochter der Ermordeten und seit Ende April 2017 die neu gewählte Anführerin von COPIN, erklärte gegenüber dem alternativen argentinischen Mediennetzwerk Resumen Latinoamericano, dass Bustillo, ihre Mutter und andere COPIN-Aktivisten und Aktivistinnen bereits vor dem Mord schon mehrfach bedroht habe. Berta Zúñiga kritisiert, dass die honduranische Staatsanwaltschaft ausschließlich persönliche Motive bei den 4 Hauptangeklagten für den Mord an ihrer Mutter und dem versuchten Mord an Gustavo Castro in Betracht ziehe. Demgegenüber hätten ihre Anwälte bei der Anhörung beantragt, auch Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu erheben. Der Mord an Berta Cáceres sei von langer Hand geplant worden, in einem Zusammenwirken von Betreiberfirma, Staatsagenten und Auftragskillern.
Nuestro compromiso es llegar a la verdad de los hechos y poder poner a la orden de la justicia, no importa quién sea, no importa de quién se trate. Como hemos dicho siempre, caiga quien caiga, nadie está por encima de la ley.
Vor 16 Monaten sprach Präsident Hernández von der Verpflichtung, diesen Fall aufzuklären und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, egal um wen es sich dabei handele. Niemand stünde außerhalb des Gesetzes.
Que esto no va a quedar impune.
Angesichts der in Honduras vorherrschenden extrem hohen Straflosigkeit forderten die Angehörigen schon unmittelbar nach dem Mord von der honduranischen Regierung,
dass sie eine unabhängige Untersuchung vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission akzeptieren soll. Wir vertrauen den honduranischen Institutionen bei diesen Ermittlungen nicht. Sie sind korrupt.
Diese Forderung lehnte die Regierung ab. Der Mordfall wurde einer der Generalstaatsanwaltschaft unterstellten kriminalpolizeilichen Spezialgruppe übertragen, deren Ermittlungen zu den bisherigen 8 Festnahmen führten. Diesen wird die Planung und Ausführung des Mordes vorgeworfen. Über die tatsächlichen Auftraggeber existieren nach wie vor nur Spekulationen. Laut Recherchen der britischen Zeitung The Guardian soll Berta Cáceres auf einer Todesliste honduranischer Militärs gestanden haben. Im August 2016, während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, wird im Büro der Anwälte von Copin eingebrochen. Und einzig die Unterlagen zum Mordfall Cáceres werden gestohlen. Ende September 2016 wird das Auto der ermittelnden Richterin in Tegucigalpa gestohlen. Darin lag die komplette Ermittlungsakte zum Mordfall Cáceres. Bis heute gibt es keine Spur zu diesen Tätern.
Bedauerlicherweise ist es so, dass die Familie von Berta Cáceres, obwohl sie als Nebenklägerin auftritt, also als Teil des Ermittlungsprozesses, bisher keine Informationen über die Ermittlungsfortschritte erhält. Diese Unterlagen der Geheimhaltung, um, so die Begründung, die Ermittlungen nicht zu behindern. Aber bezüglich der verschwundenen Ermittlungsakte wird nichts unternommen.
Empört sich die honduranische Juristin Tirsa Flores Lanza. Zu den Ermittlungen im Mordfall Berta Cáceres führt sie weiter aus.
Es wird bisher nicht in die Richtung der Auftraggeber ermittelt. Es wird nicht ermittelt, ob Führungskräfte der DESA möglicherweise beteiligt waren oder Regierungsvertreter oder leitende Militärs, obwohl wir den starken Verdacht haben, dass sie verwickelt sein könnten.
Von daher seien die Chancen, dass der Fall tatsächlich aufgeklärt würde, nicht wirklich groß.
Weil mit Sicherheit sehr mächtige Menschen darin involviert sind.
Der Mord an Berta Cáceres traf nicht nur die prominenteste Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Honduras, sondern beinhaltete auch eine Botschaft an alle anderen sozialen Aktivisten und Aktivistinnen im Land.
Wir haben immer versucht, die Logik zu verstehen, die hinter diesem Mordapparat und der Repression gegen uns steht. Unserer Einschätzung nach waren diejenigen am meisten gefährdet, die am wenigsten bekannt waren. Mit dem Mord an der bekanntesten Person innerhalb der sozialen Bewegungen, an Berta, haben sie uns gezeigt, dass das sie nicht hindert. Das macht was mit unseren Ängsten.
Erzählt im Februar 2017 Carla Lara, Sängerin und Menschenrechtsaktivistin und gute Freundin von Berta Cáceres. Wenige Tage zuvor stellten Vertreter von Global Witness in Tegucigalpa ihre Studie vor mit dem Titel Honduras, der tödlichste Ort für Umweltaktivisten. 123 Umweltaktivistinnen und Aktivisten sind demnach zwischen 2009 und 2016 in dem kleinen zentralamerikanischen Land ermordet worden. Es geht dabei um Widerstand gegen Landraub, gegen Megaprojekte auf indigenen Ländereien, gegen Konzessionsvergaben durch korrupte Politiker und gegen den aggressiv geführten Extraktivismus, diesen rücksichtslosen Ressourcenabbau, der von einem korrupten Staatsgefüge getragen wird. Berta Cáceres ist eine dieser Ermordeten.
Ganz offensichtlich steht dieser Mord in Zusammenhang mit diesem heftigen Widerstand gegen das Wasserkraftwerk Aguasarca der Firma DESA.
Diese Verbindung liegt zumindest auch innerhalb der Ermittlungen der Prozess gegen 2 DESA-Mitarbeiter nahe. Das umstrittene Wasserkraftwerk Aguasarca liegt seither auf Eis. Die Betreiberfirma DESA beteuert nach wie vor, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Die finnischen und niederländischen Kreditgeber Finnfund und FMO verkünden am 6. Juli 2017 ihren definitiven Ausstieg aus diesem Projekt. Die Voith Hydro, ein Konsortium der deutschen Firmen Siemens und Voith und vertraglicher Lieferant für Turbinen und Know-how, wird mit dem Ausstieg der Geldgeber vermutlich auch bald ihren Rückzug verkünden. Zurückbleiben neben den Toten, die der Widerstand gegen Aguasarca hinterlassen hat, auch tiefe Spaltungsrisse innerhalb der umliegenden Lenkergemeinden und weiterhin Angriffe auf die Aktivisten und Aktivistinnen von Copin.
Reportando para Zona Informativa, nos encontramos con Berta Zúñiga.
In der Nacht vom 30. Juni 2017 auf dem Rückweg von einer Gemeinde werden Berta Zúñiga und drei weitere Copin-Aktivisten in ihrem Auto angegriffen.
Da standen drei Personen mit Macheten auf dem Weg und ein weiterer Mann saß am Steuer. Mit dem Auto versperrten sie den Weg und zückten die Macheten, als wir näher kamen. Wir konnten einen Umweg einschlagen, doch in dem Moment bewarf uns der Fahrer mit Steinen, traf unsere Fahrerseite. Sie verfolgten uns mit ihrem Auto und versuchten, unser Auto in die Schlucht abzudrücken.
Letztlich schaffen es die Aktivisten in dieser Nacht unversehrt aus der Gefahrenzone zu kommen. Doch die Angst um ihr Leben, die bleibt.
Aguasarca. Wohl zum ersten Mal gibt es eine positive Nachricht über das Projekt in Honduras. Denn die Betreiberfirma DESA hat angekündigt, die Arbeiten an dem umstrittenen Projekt einzustellen. Außerdem soll es nun wohl Korruptionsermittlungen gegen Regierungsvertreter in dem Fall geben. Das ist ungewöhnlich, denn weitere Korruptionsskandale hat die regierende Nationale Partei weitgehend unbeschadet überstanden. Im November finden in Honduras Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt, zum dritten Mal nach dem Putsch im Jahr 2009. Der amtierende Präsident Juan Orlando Hernández wird sich dabei zur Wiederwahl stellen, obwohl die Verfassung das bislang verboten hatte. Die Wiederwahl ist nur ein Aspekt, mit dem die herrschende Oligarchie ihre Macht zu zementieren versucht. Während seiner bisherigen Amtszeit hat der Präsident zudem die staatlichen Institutionen in seinem Sinne umgebaut. Ein neues Strafgesetzbuch, das in den kommenden Monaten verabschiedet werden soll, eröffnet weitere Möglichkeiten der Kontrolle Andersdenkender. Die ehemalige Richterin und Menschenrechtsanwältin Tirsa Flores Lanza erläuterte dies bei einem Besuch in Deutschland genauer.
Seit einem Jahr ist in Honduras ein Entwurf für ein neues Strafgesetzbuch in Arbeit. Angeblich soll das geltende Strafrecht aus dem Jahr 1985 dadurch modernisiert und vereinfacht werden. Doch unter dem Deckmantel der Modernisierung verstecken sich zahlreiche Paragraphen, mit denen die demokratischen Rechte der Bevölkerung beschnitten werden können, sagt die Juristin Tirsa Flores Lanza, die den Gesetzentwurf analysiert hat. Trotz Ablehnung durch die Zivilgesellschaft soll das Gesetzespaket aber in den kommenden Wochen und Monaten vom Parlament verabschiedet werden.
Es ist ein Código antidemocrático, in dem se penalizan.
Es ist ein antidemokratisches Strafgesetzbuch, das soziale Proteste, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, unter Strafe stellt. Es ist ein Rückschritt bei Delikten wie Diffamierung, Verleumdung und Beleidigung. Wenn eines dieser Delikte gegen einen staatlichen Funktionär begangen wird, dann wird dies von Amtes wegen verfolgt. Statt dass sich Funktionäre der öffentlichen Kritik stellen, wird versucht, diese Kritik mundtot zu machen.
Den Umgang der honduranischen Regierung mit Kritik hat Tirsa Flores selbst erfahren. Bis 2010 war sie Richterin. Nachdem sie öffentlich gegen den Putsch protestierte und Strafanzeige gegen am Putsch Beteiligte stellte, wurde sie aus dem Staatsdienst entlassen. Zwar hat der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass Flores und weitere suspendierte Kollegen wieder eingestellt werden müssen. Der honduranische Staat hat das Urteil aber bislang nicht erfüllt. Die ehemalige Richterin kämpft nicht nur für ihre Wiedereinstellung, die für sie in erster Linie ein Zeichen gegen staatliche Willkür wäre. Heute verteidigt sie die Rechte der Zivilgesellschaft und der sozialen Bewegung. Deren öffentliche Proteste könnten künftig durch einen schwammigen Terrorismusparagraphen stärker noch als bisher kriminalisiert werden.
Hay un delito que
Es ist ein Delikt, das Anstiftung zum Terrorismus heißt. Strafbar macht sich, wer die Bevölkerung mit irgendeiner Art von Aktion in Angst versetzt. Das kann beispielsweise perfekt auf einige Protestformen angewandt werden, die von sozialen oder oppositionellen Bewegungen ausgehen. Die Bevölkerung zu ängstigen, ist eine ausgesprochen subjektive Formulierung. Daher ist dieser Straftatbestand ziemlich besorgniserregend.
Entonces sí, ese tipo penal es bastante preocupante también.
Die Kriminalisierung oppositioneller Bewegungen ist schon heute eine Realität in Honduras. So wird beispielsweise das Delikt der widerrechtlichen Aneignung häufig herangezogen, um die Kämpfe um Landrechte sowohl von Indigenen als auch von Kleinbäuerinnen und Bauern zu unterbinden. Doch auch den Studierenden, die im Protest gegen undemokratische Strukturen und Privatisierung im Bildungssystem ein Universitätsgebäude besetzten, wurde zunächst widerrechtliche Aneignung vorgeworfen. Anklagen erfolgten innerhalb von 24 Stunden.
Die Staatsanwaltschaft und die gesamte Justiz werden von der nationalen Partei dominiert. Daher verurteilen sie willkürlich die Delikte, die sie verurteilen wollen. Aber Menschenrechtsverletzungen bleiben unbestraft. Trotzdem sehen wir, dass der Justizapparat sehr effektiv sein kann, wenn es darum geht, soziale Proteste zu kriminalisieren.
Por lo tanto, señores, el tribunal ha fallado a favor de la inscripción del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado.
Bueno, el secretario del
Der Kontrolle der Institutionen verdankt Präsident Juan Orlando Hernández auch, dass er erneut zur Wahl antreten darf. Das oberste Wahlgericht ließ im Dezember vergangenen Jahres seine Kandidatur zu, obwohl die Verfassung zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten eines Präsidenten verbietet. Die junge Anwältin Ana Rocío Sandres, die gerade ein Masterstudium in Berlin abgeschlossen hat, bemängelt die fehlende Gewaltenteilung in Honduras.
Man sieht keinen Unterschied zwischen der Legislative und der Judikative, was ja das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit wäre. Das heißt, manchmal ist unklar, ob die Gesetze vorherrschen oder das, was die Eliten der Regierung, die Personen, die die Macht haben, untereinander aushandeln.
Trotzdem hat sie Hoffnung, dass sich die Dinge in Honduras über kurz oder lang verändern werden, da die Bevölkerung die Korruption und den Betrug der Regierenden satt hätte. Sie plädiert daher für mehr politisches Interesse.
Unabhängig vom Wahlergebnis muss uns als Zivilgesellschaft immer bewusst sein, dass wir unseren Teil leisten müssen. Wenn wir uns nicht in die Politik einmischen, werden Macht und Entscheidungen immer in denselben Händen bleiben, während wir weder eine Stimme noch die Wahl haben. Daher müssen wir uns als Zivilgesellschaft einbringen.
In Bezug auf die Strafrechtsreform sind die Mitspracheversuche der Zivilgesellschaft jedoch bislang gescheitert, wie Tirsa Flores beschreibt. In diesem Zusammenhang kritisiert sie auch die Rolle der spanischen Entwicklungszusammenarbeit, die Honduras bei dem Gesetzespaket beraten hat.
Wir bedauern besonders, dass dieses Strafgesetzbuch von der spanischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt wurde. Statt die Zivilgesellschaft anzuhören, wurde uns das Gesetzespaket einfach auferlegt. Von dem Moment an, in dem die Zivilgesellschaft gesagt hatte, wir wollen dieses Gesetzbuch nicht, wir wollen nicht die Paragraphen, die den sozialen Protest kriminalisieren, hätte die spanische Entwicklungszusammenarbeit zuhören müssen, statt dem Gesetzesentwurf weiter durchzudrücken.
Auch wenn es bisher nicht gelungen ist, das Gesetzespaket aufzuhalten, so hofft Tirsa Flores doch darauf, dass eine starke Opposition dem autoritären Umbau des honduranischen Staates Einhalt gebieten kann. Denn die Parteien der alten Oligarchien verfügen schon seit den letzten Wahlen über keine Zweidrittelmehrheit im Parlament mehr und werden sie vermutlich auch nicht wiedererlangen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Kunal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de